ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Zu verschiedensten Fragen rund um den Ukraine-Krieg sprechen wir in diesem Podcast mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Danke an Christian Erl für die Vertretung in der vergangenen Woche. Da war ich ja verhindert. Zum Programm von heute ganz kurz. Natürlich wie immer ein Blick auf die aktuelle militärische Lage und auf ein paar aktuelle Ereignisse und Meldungen. Und wir beantworten Fragen von Hörerinnen und Hörern, die uns zumeist per Mail erreicht haben. Aufzeichnungszeit für diese Folge: Dienstag, 5. November 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann ab dem frühen Abend in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich sagte es, 5. November heute, Herr Bühler, der Tag, an dem in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird. Für dieses Thema ist unser Aufzeichnungstag natürlich ein bisschen doof, weil wir noch nicht wissen, wer die Wahl gewonnen haben wird. Und es kann natürlich auch gut sein, dass auch morgen oder übermorgen die Tage als Aufzeichnung unpassend wären, weil man möglicherweise wieder lange, lange auszählen wird und wir ziemlich lange warten müssen, bis das Ergebnis feststeht. Ich nehme an, Herr Bühler, dass Sie sich auch deswegen die kommende Nacht nicht unbedingt um die Ohren schlagen und gespannt vom Fernseher hocken werden?
Ja gut, ein wenig vielleicht schon, aber sicher nicht die ganze Nacht.
Haben Sie denn so ein ganz privates Gefühl, wer das Rennen machen wird? Donald Trump oder Kamala Harris? Also eine Hoffnung sicher, nehme ich an, aber ein Gefühl, dass Sie auf bestimmte Indizien stützen können?
Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich überhaupt kein Gefühl, wer das Rennen machen wird. Beide liegen ja ganz eng in den Umfragen beieinander. Das wird vielleicht Tage dauern, bis das Ergebnis überhaupt feststeht. Also da will ich mich vor Prognosen hüten. Ich meine, Sie deuten sie an, vom Gefühl her weiß ich natürlich ganz genau, welchen Charakter ich eigentlich nicht als Führungspersönlichkeit in der NATO haben möchte. Also da wünschte ich mir schon die Demokratin Kamala Harris als Wahlsieger. Auf der anderen Seite haben wir den ehemaligen Präsidenten Trump und vielleicht dann auch künftigen schon mal 4 Jahre erlebt. Das war menschlich unangenehm. Das war, was Teile der Außenpolitik angeht, naiv aus meiner Sicht. Afghanistan, die Verhandlungen mit den Taliban, Balkan, der Gedanke, dass man dort einfach Grenzen verschieben könnte, das kam ja alles aus der Trump-Administration. Das Umgehen mit Nordkorea und der Besuch dort bei dem Diktator. Aber wir haben das alles überstanden, muss ich sagen, die 4 Jahre. So, dass wir sagen können, also wenn die Wünsche nicht in Erfüllung gehen, die man hat, dann hat man wenigstens eine Erklärung dafür, die einem Zuversicht gibt, dass es nicht ganz so schlimm werden muss, weil wir haben ja alles schon mal erlebt.
Da bin ich nicht ganz so sicher, ob wir wirklich alles schon mal erlebt haben.
Der ja, Herr hoffentlich Trump nicht.
Ist ja nicht unbedingt in sich gegangen und dann ein bisschen zugänglicher geworden, sondern teilweise muss man den Eindruck haben, ganz im Gegenteil. Aber wir werden sehen und unterhalten uns dann sicherlich in der nächsten Woche dann ein bisschen ausführlicher drüber, wenn wir mehr wissen. Aber trotzdem noch weiter gefragt zur Wahl. Was denken Sie denn, wie wichtig diese Wahl für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges ist?
Also wichtig ist sie zweifellos. Also wir werden entweder eine komplett neue Administration haben, also eine Trump-Administration, oder wir werden eine teilweise neue Administration bekommen unter einer demokratischen Präsidentin, Kamala Harris, aber auch mit unterschiedlichen Personen in der Regierung insgesamt. Der Verlauf des Krieges wird davon abhängen, wie viel Unterstützung die Ukraine von beiden Alternativen erhält, inwieweit die Ukraine am Leben gehalten werden kann, inwieweit es gelingt, dass sie ihre Souveränität beibehalten kann. Und das hängt in erster Linie von der Unterstützung ab.
Kann man da so weit gehen zu sagen, dass diese Wahl möglicherweise sogar kriegsentscheidend sein kann?
Naja, kriegsentscheidend wäre der Wegfall der westlichen Unterstützung insgesamt. Also militärisch, finanziell, politisch, humanitär. Also nicht die Wahl oder der Wahlausgang, sondern eine nachfolgende Entscheidung zu einem Wegfall der Unterstützung.
Okay, also wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich sagte ja schon, zur nächsten Folge am kommenden Dienstag wissen wir sicher mehr über den Ausgang dieser Wahl, vielleicht auch schon mehr zu möglichen Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg. Schauen wir jetzt auf den aktuellen Stand der Dinge, die aktuelle Lage. Zunächst wieder vielleicht ein paar Überblickssätze zu Beginn.
Ja, da will ich mal zwei Schlagzeilen der letzten Tage nehmen, die ich notiert habe. Die eine kommt von einem TV-Nachrichtensender. Zitat, die Ukraine kämpft nicht mehr um den Sieg, sondern ums Überleben. Zitat Ende. Und das andere Zitat ist aus einer Zeitung, aus einer deutschen Zeitung. Zitat, Russland gewinnt militärisch die Oberhand, die Ukraine gerät in die Defensive. Also dem will ich entgegenhalten. Die Ukraine kämpft seit fast 3 Jahren um ihr Überleben. Sie war seit Beginn des Krieges immer in der strategischen Defensive. Russland hatte zu jedem Zeitpunkt strategisch die Oberhand. Von einzelnen taktischen und operativen Niederlagen, russischen Niederlagen, zum Beispiel im Schwarzmeerraum, beispielsweise auch um Cherson und die Offensive von Kharkiv. Aber das sind taktisch-operative Gewinne, die ändern nichts daran, dass die Ukraine in der Defensive war und seit Beginn des Krieges in der Defensive um ihr Überleben gekämpft hat. Also wir haben, das betone ich das so am Anfang, wir haben über die Zeit der letzten fast 3 Jahre immer ein schwankendes Bild bei uns, ein Meinungsbild. Also entweder grundlos euphorisch oder überoptimistisch, dann wieder düster und aussichtslos. Und in den letzten Tagen sind wir wieder beim Pessimismus angekommen, bei der Düsterheit und bei der Aussichtslosigkeit. Also ich teile das nicht. Die Ukraine hat im vergangenen Monat Oktober 500 Quadratkilometer verloren insgesamt. Das ist zweimal die Fläche der Stadt Frankfurt, um das mal ins Verhältnis zu setzen. In den Monaten August und September hatten wir ungefähr die gleiche Größenordnung, im Oktober 5-10% mehr. Die russischen Vorstöße im Oktober betrugen aber maximal 10 Kilometer in einzelnen Frontabschnitten, aber auch dort nur in den Schwerpunkten. Und man muss auch dazu sagen, es war bereits im Februar klar, dass die Ukraine zu einem Verzögerungsgefecht, wie wir sagen, im Donbass übergehen muss, insbesondere wegen des Ausbleibens der US-Hilfe durch die monatelangen Haushaltsverhandlungen in den USA. Das heißt nicht, dass die Ukrainer nicht in einer außerordentlich schwierigen Lage sind. Da ist insbesondere das Personalproblem zu nennen und dann natürlich auch der Dauerbrenner Material und Munition, und das macht sich nach wie vor bemerkbar. Es macht sich bemerkbar insbesondere bei den so notwendigen Rotationen von Truppenteilen an der Front, aber auch bei der Aufstellung, bei der Ausrüstung, bei der Ausbildung neuer Brigaden. 14 sollen jetzt neu aufgestellt werden, die entweder zu wenig Personal haben oder zu wenig Material haben oder beides zu wenig haben und dann auch zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten haben. Also die Ukraine unterm Strich ist nach wie vor in einer ganz schwierigen Situation, aber es ist nicht so, dass jetzt alles zusammenbricht, so wie man jetzt in den letzten Tagen den Eindruck haben konnte.
Okay, dann machen wir es ein bisschen konkreter und starten mal wieder im Norden der Front, also im russischen Gebiet Kursk, genauer in dem Teil, der von der Ukraine nach wie vor besetzt gehalten wird. Was hat sich dort im Laufe der letzten Tage getan?
Ja, da gibt es weiterhin Kämpfe, bewegliche Operationen im Unterschied zu der östlichen Front im Donbass, Angriffe und Gegenangriffe, aber wenig Änderungen bei dem jeweils von der anderen Seite kontrollierten Gebiet. Nach wie vor kontrollieren die Ukrainer ca. 50-60% des ursprünglich förmlich überrannten Gebietes, wobei wir nicht wissen, was sie tatsächlich als Zielsetzung hatten, welches Gelände wollen sie tatsächlich am Ende halten. Diese Einschränkung muss ich eben machen. Sie haben allerdings auch Verluste in diesen beweglich geführten Operationen. Und das kann man festmachen an den Materialverlusten der Ukraine, an Kampfpanzern, an Schützenpanzern insbesondere, die natürlich dann auch in der Folge Personalverluste erleiden müssen. wenn sie Kampfpanzer und Schützenpanzer zerstört bekommen, also wenn die Besatzungen dann verwundet werden oder getötet werden. Die Verluste der Russen und Ukrainer dürften in diesem Frontabschnitt etwa auf gleicher Höhe sein.
Die Ukrainer haben berichtet, sie hätten Stützpunkte angegriffen, in denen nordkoreanische Soldaten stationiert seien.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das hat ein nachgeordneter ukrainischer Offizier so gesagt, öffentlich. Aber da gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Aber das kann sich jetzt täglich, vielleicht stündlich ändern.
Vielleicht können wir bei den Nordkoreanern auch gleich mal bleiben. Also die Region Kursk, die scheint ja zunächst mal der Einsatzschwerpunkt dieser Soldaten zu sein. Ist denn mittlerweile klar, was die dort tatsächlich tun sollen und vielleicht auch schon tun? Die Linien der Russen verstärken, um zu verhindern, dass die Ukrainer vielleicht weiteres Territorium einnehmen, oder sind die aktiv an der Rückeroberung, quasi Seite an Seite mit den Russen beteiligt?
Also das kann man zurzeit noch nicht sagen. Vielleicht ist es in der Realität schon vor Ort so, dass man das sehen kann. Aber wir haben ja immer einen bestimmten Zeitverzug zwischen den tatsächlichen Ereignissen und dem, was wir hier im Podcast besprechen. Also da wird man sehen müssen, ob sie eher im rückwärtigen Raum eingesetzt werden oder bestimmte Abschnitte an der Front sichern sollen oder gar verteidigen oder gar in Gegenangriffen gegen die Ukraine eingesetzt werden sollen. Also das ist für mich zurzeit aufgrund des Meldungsbilds und auch der Medienberichterstattung nach wie vor vollkommen offen.
Und wenn man mal zwei Möglichkeiten nimmt, also Verteidigung möglicherweise von Linien von Territorium und Rückeroberung von Territorium, macht das rechtlich einen Unterschied?
Nein, die Nordkoreaner beteiligen sich an einem verbrecherischen Angriffskrieg und das ist per se rechtlich nicht in Ordnung. Das ist gegen das Völkerrecht, das muss man so eindeutig sagen. Und egal, was sie dann an Unteraufgaben übernehmen werden, das wird sich daran nichts ändern. Und sie werden kombatant sein in diesem Krieg, egal ob sie rückwärtige Gebiete sichern sollen oder verteidigen sollen oder einen Gegenangriff fahren sollen.
Ich will mal an dieser Stelle die Mail von Christoph Wende einführen. Der hat eine ganze Reihe von Fragen, die wir heute nicht alle beantworten können. Aber nehmen wir uns mal den Part raus, der direkt mit den Nordkoreanern zu tun hat. Ich zitiere: In den Nachrichten wird die Zahl der nordkoreanischen Soldaten in der Ukraine mit 10.000 bis 12.000 geschätzt. Diese Zahl erscheint mir als zu klein, um an der Front kurzfristig spürbare Wirkung zu entfalten. Zitat Ende. Ist das so? Also ist die Größe des nordkoreanischen Kontingents zu klein, als dass man sich Sorgen machen müsste, dass es die Russen entscheidend unterstützen könnte?
Also wenn man die Frage der nordkoreanischen Soldaten jetzt auf die unmittelbare taktische Auswirkung in diesem begrenzten Raum der Region Kursk bezieht, dann bin ich eher bei Herrn Wende, muss ich sagen. Aber das ist noch eine Einschätzung, die erst noch bewiesen werden muss. Es ist weniger die Zahl, über die man sich Sorgen machen sollte, sondern die Tatsache selbst, dass dort Nordkoreaner eingesetzt werden. Und wenn ich mal die Zahl beiseite lasse, dann kann man Zweifel haben, was die Ausrüstung angeht, die Ausbildung, die Motivation der Nordkoreaner, die Zusammenarbeitsfähigkeit, also Interoperabilität, wie wir das nennen, mit der russischen Armee, und das fängt bei der Sprache an, bei der Interoperabilität der Kommunikationsmittel, wenn sie überhaupt vorhanden ist. Es gibt jetzt bereits erste Hinweise, dass nordkoreanische Soldaten auf Russen geschossen haben, also russische Soldaten geschossen haben. Das ist eine Aussage eines russischen Kriegsgefangenen bei den Ukrainern. Gut, mag man jetzt glauben oder nicht, aber der Hinweis ist auf jeden Fall da und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und es gibt erste, aber auch noch nicht bestätigte Hinweise, dass einzelne Nordkoreaner ihre Truppenteile bereits verlassen haben. Also das wird eine spannende Frage werden, wie die Motivation dieser nordkoreanischen Soldaten in diesem Krieg sein wird.
Herr Wende schreibt dann noch weiter, was er für den eigentlichen Hintergrund hält, nordkoreanische Soldaten in Richtung Kriegsgebiet zu karren. Ich lese wieder kurz vor, Zitat, für Russland ist wahrscheinlich das Brechen der amerikanischen Hegemonie das langfristige Ziel. Um das zu erreichen, ist die Aufteilung der amerikanischen Ressourcen auf mehrere Schauplätze zielführend. Der Einsatz nordkoreanischer Soldaten in der Ukraine könnte dem Zweck dienen, Kampferfahrung im Zeitalter der Drohnen und unbemannten Systeme zu sammeln, um später den Konflikt mit Südkorea und den USA auf der koreanischen Halbinsel zu intensivieren. Zitat Ende. Ich bin da erstmal ein bisschen skeptisch. Also ich meine, sicher haben Entscheidungen auch längerfristige Folgen, bei denen man aber bezweifeln darf, ob diese Entscheidungen getroffen worden sind, um genau diese Folgen zu erreichen. Also zumindest ist doch eine Situation, in der man auch in Russland quasi von der Hand in den Mund lebt, ist sehr schwer, sich ausgefeilte Pläne für das Leben in 10, 20 Jahren auszudenken und umzusetzen.
Na gut, also Herr Wende hat durchaus recht. Für Russland ist tatsächlich das Ziel, mindestens die Amerikaner aus Europa herauszudrängen. Das ist ein langfristiges Ziel, das nicht erst seit heute gilt, sondern schon vor längerer Zeit so begonnen hat. Wenn man das jetzt auf die Nordkoreaner wieder bezieht, dann ist das, was wir dort sehen, eine riesige Aufwertung des nordkoreanischen Regimes, mit dem eigentlich keiner auf der Welt etwas zu tun haben wollte, deshalb Paria-Staat. Die Nordkoreaner dürfen jetzt eine militärische Großmacht unterstützen, nämlich Russland. Eine militärische Großmacht, die bisher die kommende Nuklearmacht Nordkorea im Schulterschluss mit allen anderen Vetomächten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen klein halten wollte. Jetzt kommt aber genau von dieser kommenden Nuklearmacht Nordkorea, die keiner haben will, erhebliche Mengen an Artilleriemunition. Wir haben mit Herrn Erl gesprochen, es sind bis zu 6 Millionen Schuss Artilleriemunition geliefert worden. Raketen in der Größenordnung von 100, möglicherweise 200 Stück. Und jetzt bekommen sie auch Soldaten gestellt. Und sicher gibt es auch zusätzliche Motive oder Wirkungen. Also zusätzliches Motiv sind tatsächlich die Wiesen. Mittlerweile sickern ja auch die ersten Zahlen. Ob die belastbar sind, weiß ich nicht. Was die Nordkoreaner an Geld bekommen durch, auch an Nahrungsmittel für die Bevölkerung, die notleidende Bevölkerung in Nordkorea. Zusätzliches Motiv sind Test von Waffen, also von ihren Raketen. Die Artilleriemunition muss man nicht testen, die sind in so miserablen Zustand. Da gibt es ja erste Bilder, wo russische Soldaten Munition auspacken. Das sind katastrophale Bilder. Sammeln von Kriegserfahrungen ist ganz sicher eins der Motive. Ja, und dann das, was wir noch nicht wissen, aber was vermutet werden kann, dass Nordkorea das auch nicht umsonst macht in Beziehung auf weitere militärische Unterstützung Russlands, insbesondere im Raketen- und Nuklearprogramm.
Das sind die Motivationen, die möglichen der Nordkoreaner. Aber Herr Wende fragte ja nach denen der Russen und hatte da ja als These in den Raum gestellt, dass die Russen sich, ich sag's mal mit meinen Worten, die Nordkoreaner holen, damit die lernen, wie man Krieg führt, damit die dann später auf der koreanischen Halbinsel im Konflikt mit Südkorea eingesetzt werden können, um dort dann längerfristig die USA zu schwächen. Denken Sie, dass tatsächlich das ein strategischer Grund ist für Russland, die Nordkoreaner zu holen?
Also wenn das so gemeint ist, dann gilt das andere aber nach wie vor. Bei Russland wäre ich da aber vorsichtig, denn Russland weiß ganz sicher auch und hat das ja immer berücksichtigt die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass Nordkorea ein sehr unzuverlässiger Partner ist. Und Russland wird kein Interesse daran haben, dass es Nordkorea noch mehr aufwertet, als es ohnehin schon tut, durch die notwendige Unterstützung, die Russland bei den Nordkoreanern einkaufen.
Und was die Nordkoreaner betrifft, hier hat sich der ukrainische Präsident Zelensky sehr enttäuscht über den Westen gezeigt. Die Reaktion im Westen auf die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea, also auf die Entsendung von nordkoreanischen Soldaten ins Kriegsgebiet, diese Reaktion im Westen sei gleich null. Die Enttäuschung bei Zelensky zu Recht?
Also er hatte in der letzten Zeit einige Enttäuschungen hinnehmen müssen. Wenn man beispielsweise an die öffentlichen Teile seines Siegesplans denkt und wie mit denen umgegangen worden ist. Enttäuschungen auch, wenn man an das Durchstechen von Geheiminformationen denkt, da meine ich die Forderung nach Tomahawk-Marschflugkörpern der Ukrainer, dass wohl aus dem geheimen Teil des Planes kommt, den langsamen Aufbau der F-16-Flotte, wo die Amerikaner auch einen gehörigen Anteil haben. Ja, es hat Reaktionen gegeben. Es hat eine Reaktion der NATO gegeben, des NATO-Generalsekretärs, der von Eskalation gesprochen hat. Einzelne Staaten haben das auch getan. Auch Deutschland hat es verurteilt natürlich. Aber es ist schon zu sehen, dass die Vereinten Nationen jetzt im Vergleich zu diesen Statements ein viel weicheres Statement des Generalsekretärs der Vereinten Nationen bringen, von dem man eigentlich erwarten müsste, dass er versucht, das Einhalten der Entscheidung des Sicherheitsrates auch durchzusetzen, auch verbal zu kritisieren, wenn es nicht eingehalten wird. Und das war schon sehr weich. Aber auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie in den Vereinten Nationen, in der Organisation und mit den Botschaften dort vor Ort, bei den Vereinten Nationen der einzelnen Länder, gerungen wird um eine Reaktion. Und ich glaube schon, dass das der Fall ist.
Und Stichwort Reaktion im Westen. Ich habe auch nichts mehr vernommen von denen, die meinten, wir sollten genauso viele NATO-Soldaten in ukrainische Uniformen stecken und in der Ukraine einsetzen, wie Russland an nordkoreanischen Soldaten in russischen Uniformen einsetzt. Der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann war das eingefallen oder sollte ich besser sagen, rausgerutscht. Irgendwie hat ihr möglicherweise nun gesagt, wie unangemessen, ich sag's mal vorsichtig, diese Idee ist. Und ich weiß wohl noch, Herr Bühler, dass Sie auch eine andere Lesart dieses Vorschlags ins Spiel gebracht hatten. Irgendwie, so meine Wahrnehmung, haben Sie ihr dann damit eine Art Rettungsanker zugeworfen, aber den hat sie auch nicht gefangen.
Also eigentlich ist ja da alles gesagt, Herr Deisinger, aber ich kenne Sie ja und dass Sie da jetzt nochmal Frau Strack-Zimmermann mit reinbringen in die Diskussion, das überrascht mich eigentlich nicht.
Ja, ich meine, es ist ja positiv, wahrscheinlich auch in Ihrer Wahrnehmung zu hören, dass diesen Vorschlag von Frau Strack-Zimmermann keiner weiter aufgegriffen hat.
Ja, es ist ja auch keine gute Idee, das habe ich ja gesagt. Ich habe ja gesagt, das ist politisch, militärisch, rechtlich absurd, sowas zu machen, deutsche Soldaten, bringen wir es mal auf den Punkt, in ukrainische Uniformen zu stecken und dann in die Ukraine in den Einsatz zu schicken. Das wird so nicht laufen. Da bin ich mir ganz sicher, dass auch, jetzt spreche ich mal für die Militärs, dass es hier keine Empfehlung gibt, in irgendeiner Weise diesen Vorschlag auch aufzugreifen.
Wir sind bei der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg, verlassen jetzt mal die Region Kursk, um an der Frontlinie entlang wieder weiter Richtung Osten, Südosten und dann noch Richtung Süden vorzugehen. Wie sieht's an den nächsten Schwerpunkten aus? Ich würde hier zunächst mal den Raum Charkiw auf ukrainischer Seite und Belgorod auf russischer Seite nehmen.
Also in diesem Raum gehen die Kämpfe weiter. Das ist nicht verwunderlich. Es ist allerdings für die Russen ein nachrangiger Geländeabschnitt. Insofern tun sich die Ukrainer auch leichter, diesen Geländeabschnitt weiter zu halten. Es gelingt ihnen aber auch nicht, die Russen wieder aus der Region Charkiw zu vertreiben. Die Folge ist dort nicht wie im Raum Kursk ein beweglich geführtes Gefecht, sondern ein Gefecht entlang starrer Frontlinien, die zum Teil durch Städte laufen. Warum kann man sehen, dass das für die Russen ein nachrangiger Geländeabschnitt ist? Einmal in der Zahl der Verbände, der Soldaten, die dort eingesetzt werden, aber auch in der Ausrüstung. Es geht hier fast ausnahmslos um Infanterieangriffe in kleinen Gruppen, während es im Bereich Kursk doch die Angriffe mit Panzern und mit Schützenpanzern, also in einem beweglich geführten, mechanisierten Gefecht gibt.
dann nördlich und südlich Kupjansk. Nördlich davon stehen die Russen ja am Oskil, das ist nicht neu an diesem Fluss. Südlich Kupjansk, wo der Fluss dann teils deutlich breiter wird, haben sie das Oskil-Ufer wohl noch nicht erreicht, also größtenteils bei weitem nicht erreicht, teils aber fast schon, oder sind sie möglicherweise schon dort? Was sind da Ihre Informationen?
Naja, im Norden waren sie am Oskil gestanden, bevor die Offensive bei Kupjansk vor vielen Monaten da gestartet worden ist. Ja. Vor Kupjansk sind sie liegen geblieben, schon, das muss vor einem Jahr gewesen sein. Sie sind dann im Süden schnell vorangekommen, südlich von Kupjansk. Und haben dort den Oskil erreicht. Also es ist ganz unterschiedlich entlang der Front. Aber insgesamt hat es noch keinen Durchbruch gegeben dort oben, obwohl über Durchbrüche von Kupjansk auch schon vor einem Jahr gesprochen worden ist.
Wenn man sich den Frontverlauf dort mal anschaut, da gibt es einen russischen Vorstoß, der so ein bisschen herausragt, auf der Höhe von, ich glaube, Tabaivka, also an die 10 Kilometer reicht dieser Vorstoß bis fast zum Oskil, also nicht sonderlich breit, vor allem in der Spitze nicht. Wie ist denn der zu erklären? Also welchen Sinn macht der? Gibt es da konkret an dieser Stelle keinen ukrainischen Widerstand oder ist dieses Gebiet unbedingt nicht unbedingt das Wichtigste?
Also Tabaivka ist ein kleines Dorf, das liegt nordwestlich von Svatove. Svatove haben wir häufiger schon genannt. Also Tabaivka rufen sie zum ersten Mal auf, dass dieses strategische Ort Tabaivka.
Ja, ich wollte es nur also verdeutlichen von der Geografie her, also wo dieser Vorstoß ist, der russische. Natürlich ist es ja ein kleines Dorf, ja.
Also es ist südlich von Kupjansk und der Vorstoß geht von Osten nach Westen ziemlich gerade. Da gab es schon Widerstand. Die Angriffe dauerten ja auch dort schon etwa 10 Monate an. Aber dort ist es im September, Oktober den Russen gelungen, immer weiter nach Westen bis zum Oskil vorzustoßen. Man kann beobachten, dass die Russen taktisch so vorgehen, dass sie Lücken und Schwächen in der Verteidigung suchen und oftmals nach längerer Zeit dann auch entdecken und dann einen taktischen Schwerpunkt dorthin setzen. Das heißt, noch mehr Soldaten, noch mehr Artillerie, noch mehr Gleitbomben. Das geschieht häufig an Grenzen von verteidigenden Brigaden, also ukrainischen Brigaden, wo also die Verantwortung für die Gefechtsführung auf zwei Bereichen liegt, die sich also genau abstimmen müssen. Deshalb ist so eine Grenze immer ein Ort der Schwäche eigentlich in einem solchen Gefecht. Man muss sehen, die Ukrainer haben etwa 60 Brigaden eingesetzt entlang der Front, eine neben der anderen, zeitweise mit Breiten von 15, 20, 25 Kilometern. Und wenn dort eine Brigade abgekämpft ist und nebendran eine weitere Brigade ist, die auch nicht in voller Stärke ist, und man geht dort direkt auf die Grenze, dann hat man vom Verteidiger aus gesehen ein Problem, weil man kann das nicht alleine lösen, man muss das mit dem Nachbarn lösen. Solche Einbrüche haben wir an anderer Stelle auch gesehen. Im Übrigen jetzt was für Militärs und Fachleute, das ist eben der Grund, warum man auch eine Divisionsebene braucht und warum wir auch die Divisionsebene erhalten haben, entgegen allen Bestrebungen in dieser Neuausrichtung vor fast 15 Jahren, der Neuausrichtung der Bundeswehr. Also eine Führungsorganisation, die mehrere Brigaden einsetzen kann und so ein Problem taktisch dann auch besser lösen kann, also wenn ich hier praktisch unabhängige Brigaden nebeneinander aufgereiht habe, die irgendeinem hohen Kommando im rückwärtigen Raum unterstehen. Das ist viel schwieriger, als wenn man hier eine Division vor Ort hat, die tatsächlich das Zusammenwirken von Brigaden auch regeln kann.
Ich will mal noch ganz allgemein zum Thema Fluss fragen. Also inwiefern trägt eigentlich ein solcher Fluss, wie beispielsweise der Oskil, wenn er denn eine Trennlinie zwischen Angreifern und Verteidigern bildet, dazu bei, dass sich das Kampfgeschehen dort in gewisser Weise, ich sag mal, beruhigt, weil ein massenhaftes Übersetzen für den Angreifer natürlich ein kompliziertes, aufwendiges, auch gefährliches Unterfangen ist. Möglicherweise braucht der Verteidiger weniger Kräfte, um den Angreifer in Schach zu halten, als im offenen Gelände. Wie sehen Sie das?
Dann müssen wir uns den Oskill nochmal anschauen. Der Oskill fließt ja von Nord nach Süd, nördlich von Kupiansk, dieser Abschnitt. Das ist ein Nationalpark. Dort haben sie auf dem Westufer überhöhte Ufer, zum Teil so kleinere Felsformationen. Und im Übrigen unten den Fluss natürlich, aber der fließt durch ein ziemlich sumpfiges Gelände, auch mit einzelnen Tümpeln. Das ist der eine Abschnitt. Der zweite Abschnitt kommt südlich von Kupiansk, der meandert er durch viele Altgewässer, Teiche und kleine Seen. Und nochmal weiter südlich, dort kommt ein Abschnitt von 40 Kilometer Luftlinie etwa, bis auf die Höhe von Issyum, ganz im Süden. Da ist der Oskill ein langer, schlauchartiger Stausee. Breite, manchmal 2 Kilometer, manchmal zum Teil 4 Kilometer breit. Das zeigt, dass eigentlich alle Abschnitte, die ich gerade genannt habe, ein bisschen unterschiedlich vom Charakter her, aber ein starkes Geländehindernis für beide darstellen, für die Russen, aber auch für die Ukrainer. Günstig für die Verteidigung der Ukrainer, wenn sie sich zurückfallen lassen auf diese Verteidigungslinie, die können sie sicher lange halten, aber auch günstig für die Russen. Und das war die erklärte Zielsetzung der Russen, zunächst bis zum Oskill vorzustoßen, das liegt ja schon in der Region Kharkiv, um damit eine Schutzzone für die Region Luhansk zu schaffen. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass die Russen, sobald sie den Oskill erreicht haben, dort auch zur Verteidigung übergehen und dann in anderen Frontabschnitten mit stärkerer Kampfkraft vorgehen.
Okay, dann gehen wir weiter Richtung Süden. Dann kommen wir so auf die Höhe Sloviansk, Kramatorsk und südlich dann die Stadt Pokrovsk. Was geschehen dort in den letzten Tagen?
Also bevor wir nach Pokrovsk runtergehen, sollten wir 2 Brennpunkte oben noch ansprechen. Weiter oben, das ist Chassiv Yar, rund 10 Kilometer westlich von Bachmut. Da sind sie wieder, die 10 Kilometer. Bachmut ist im Frühsommer 2023 von den Russen erobert worden. Also es ist 1,5 Jahre her etwa. Dort in Chassiv Yar dauern die Orts- und Häuserkämpfe nun schon seit Monaten an. Den Russen ist es zwar gelungen, in die ost- und südostwärtigen Stadtteile einzudringen, aber es ist ihnen bisher nicht gelungen, Chassiv Yar tatsächlich auch zu erobern. Dann weiter südlich liegt Toretsk. Toretsk liegt schon nördlich von Avdiivka, das im Februar von den Russen erobert worden ist. Im Februar. Auch dort halten die Orts- und Häuserkämpfe an. Die Russen kontrollieren nach wie vor etwa 40% der Stadtfläche. Aber auch hier ist es nicht so, dass Toretsk unmittelbar vor dem Fall stehen würde. Wenn man jetzt runtergeht nach Pokrovsk und auf die Stadt Pokrovsk selbst sieht, diese logistische Drehscheibe für den Donbass, also dort ist es nach wie vor so, dass die Russen so etwa 7 bis 10 Kilometer vor der Stadt Pokrovsk stehen. Direkte Angriffe auf die Stadt blieben in den letzten Wochen erfolglos. Natürlich wird die Stadt beschossen mit Artillerie und mit Gleitbomben, aber Bodenangriffe blieben in den letzten Wochen erfolglos. Allerdings ist die Stadt von Süden und Südosten her deshalb bedroht, weil die Gefahr besteht, dass die Stadt einfach überflügelt wird. Jetzt sprechen wir über den Geländeabschnitt von Pokrovsk bis Wuhledar runter. Das sind etwa 50 Kilometer Luftlinie. In der Mitte liegt ein Stausee, das ist der Stausee Kurakove. Nördlich dieses Stausees greifen die Russen in Ost-West-Richtung an und südlich davon aus dem Raum Wuhledar in nördliche Richtung an. Hier gibt es auch die größten Vorstöße der Russen. Alleine 10 Kilometer im vergangenen Monat. Aber wenn Sie das wieder runterbrechen auf 30 Tage, dann ergibt sich kein durchschnittlicher Vorstoß oder Vormarsch von 4, 5, 6 Kilometern pro Tag, die man so manchmal in den Medien lesen kann. Zielsetzung ist offenbar, den Raum südlich von Pokrovsk, also diesen Sack von etwa 50 Kilometer in Nord-Süd-Richtung, diesen Raum einzunehmen und damit den Süden der Region Donetsk zu kontrollieren und von dort aus bis an die Grenze zur Region Saporischschja vorzustoßen. Und dann geht man einfach an Pokrovsk vorbei und wird Pokrovsk dann versuchen einzunehmen, wenn man den Südteil der Region Donetsk tatsächlich unter Kontrolle hat.
Okay, und das bleibt, was die Frontlinie betrifft, noch der Bereich, eigentlich auch ein ziemlich großer Bereich, den Sie immer mal wieder Südfront genannt haben. Wie sieht es dort aus?
Ja, wir müssen das immer verbal erklären. Also ich habe den Vorteil, dass ich jetzt so Kartenskizzen vor mir liegen habe. Von Südfront meine ich, also von dem Bereich Wulida im Osten bis zum Dnepro rüber im Raum Cherson, das nenne ich Südfront, das ist dort vergleichsweise ruhig. Es wird zwar auch gekämpft, um Truppenteile zu binden, um Aufklärung zu machen, bewaffnete Aufklärung auch, um Lücken zu suchen, Schwächen zu suchen. Aber dort sieht es nicht so aus, als ob irgendwie die Russen dort eine Entscheidung suchen würden. Entgegen der Stimmen, die man manchmal auch aus der Ukraine hört, dass dort größere Truppenteile zusammengezogen worden sind, das hat sich bisher nicht bewahrheitet.
Dann kommen wir mal zu den Operationen hinter der Frontlinie, also seien es die russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen oder auch die ukrainischen, dann wohl sicher hauptsächlich mit Drohnen. Was ist da Bemerkenswertes in den vergangenen Tagen passiert?
Ja, fangen wir mit den russischen Angriffen an. Also der Angriff mit iranischen Shahid-Drohnen dauern an. So wie in der vergangenen Nacht beispielsweise. 78 Drohnen sind auf die Ukraine gerichtet worden. Sie sind alle abgeschossen worden oder mit elektronischen Mitteln so gestört worden, dass sie keine Bedrohung mehr darstellen. Erneut wurde der Angriff durch 2 Marschflugkörper ergänzt, die beide abgeschossen werden konnten. Das ist also das Muster, das wir über viele Tage jetzt so sehen. Eine große Anzahl an Drohnen, mehr Drohnen als in der Vergangenheit. Ich komme gleich nochmal zu einer Bilanz und dann Ergänzung durch einzelne Marschflugkörper. Wenn man sich jetzt die Bilanz anschaut im Oktober, das sind mehr als 2000 von diesen Drohnen auf die Ukraine gerichtet worden. Das heißt also knapp 70 pro Tag. Das sind keine kleinen Drohnen. Nochmal, die Shahid-Drohnen muss man vielleicht jetzt mal wieder veranschaulichen. Das sind Kleinflugzeuge, 3,50 Meter lang, die mit etwa 50 Kilo Sprengstoff beladen werden können. Also nochmal Kleinflugzeuge, die nicht verwechselt werden dürfen mit diesen kleinen, eher handelsüblichen Drohnen, die von beiden Seiten zu Hunderten und manchmal zu Tausenden eingesetzt werden. Von diesen 2000 Drohnen sind 1200 circa abgeschossen worden. 770 sind abgefangen worden durch elektronische Maßnahmen. Das ist steigend, also das Verhältnis zwischen Abschuss und elektronischem Abfangen, das verändert sich dahingegen, dass die elektronischen Mittel mehr Bedeutung gewinnen. Nur 3,5% haben tatsächlich ein Ziel getroffen, meistens Energieinfrastruktur und auch Wohngebäude mit Verlust, wie jetzt gerade in Charkiw, mit Toten und Verletzten. Je länger das geht, desto mehr wächst allerdings auch in der Ukraine die Sorge, dass ein großer Angriff mit Raketen und Marschflugkörpern bevorsteht. Letzter Punkt zu diesem Absatz bei den Russen. Da muss man auch die Gleitbomben noch mit dazu rechnen, auch wenn sie einen unterschiedlichen Ansatz haben. Die Drohnen dienen dazu, die ukrainische Luftverteidigung zu überlasten. Sie dienen dazu, Terror auf die Bevölkerung auszuüben, weil sie ja über Stunden unter Luftalarm leben müssen, weil die Drohnen kreisen über der Ukraine. Der andere Punkt, den ich bringen wollte, sind die Gleitbomben. Da sind wir zurzeit in einer Größenordnung von knapp 1000, also oder zwischen 900 und 1000 Gleitbomben pro Woche, die hier frontnah auf die ukrainischen Stellungen, aber auch die Dörfer und Städte in der Nähe der Front abgeworfen werden.
Kommen wir noch zu den ukrainischen Angriffen auf russisches Gebiet.
Bei den ukrainischen Angriffen auf russisches Gebiet, da ist es ruhiger geworden in den letzten Tagen. Da waren nicht so viele Ereignisse zu vermelden. Das ist einmal der Angriff auf eine Raffinerie weit, weit weg von der Ukraine in Samara. 1400 Kilometer sind das. Die Raffinerie wurde beschädigt. Es gab Brand dort. Es ist nach wie vor so, dass die russischen Raffinerien durch die Angriffe der Ukraine der letzten Monate, muss ich sagen, es gab ja jetzt eine größere Lücke, in der man sich auf Munitionsdepots konzentriert hat, schwer geschädigt ist. Das sickert immer mehr durch, weil auch keine Ersatzteile da sind, um die Raffinerien zu reparieren, sodass, das wird berichtet aus Kiew, der Preis für Benzin, für Diesel doch spürbar nach oben gegangen ist. Und auch, weil eben auch 15-17% des Produktionsvolumens eben weggefallen ist durch diese Angriffe. Das Zweite ist ein Angriff, den ich aus einem Grunde benennen will. Das ist Angriff auf die Luftverteidigung auf der Krim. Wiederum, es sind Stellungen getroffen worden von Luftabwehrraketen S-300, S-400 und zusätzlichen Radarstellungen. Die Besonderheit daran, das hat es ja schon häufiger gegeben, dass das mit Drohnen versucht worden ist oder mit Raketen. Aber diesmal scheinen erstmals auch F-16 eingesetzt worden zu sein von der Ukraine mit Abstandswaffen. Das heißt, die F-16 sind nicht über die Krim geflogen, aber die F-16 haben die Abstandswaffen, also auch Raketen, aus der Luft abgesetzt und diese Luftabwehrstellungen der Russen ausgeschaltet.
Und um einen Strich drunter zu machen, Herr Bühler, alles in allem, vielleicht können wir das zusammenfassend nochmal sagen, alles in allem scheinen die Russen voranzukommen, durchaus auch deutlicher und schneller als in den Wochen zuvor. Gleichwohl gelingt ihnen offenbar kein Durchbruch, der zum Zusammenbruch der ukrainischen Front an der einen oder anderen Stelle geführt hätte. Warum eigentlich nicht?
Also den Russen gelingen von Zeit zu Zeit Einbrüche in die Verteidigungsstellung der Ukraine, vereinzelt auch einzelne taktische Durchbrüche, wie wir es beim Wulida beispielsweise gesehen haben. Aber die Russen haben keine Reserven, die in solchen Fällen sofort nachstoßen könnten und einen kleinen taktischen Einbruch, Durchbruch zu einem großen operativen, signifikanten Durchbruch ausweiten könnten. Das ist eine Frage der Kampftruppen, die sie nicht haben, weil sie auch überdehnt sind auf dieser 1300 Kilometer langen Front. Und es ist eine Frage auch der Logistik, denn wenn sie so einen operativ signifikanten Durchbruch haben, dann brauchen sie auch die bewegliche Logistik, die dann nachgeführt wird, diesem Angriff. Und da scheint es erhebliche Defizite zu geben, weil die Ukrainer in den letzten Wochen auch sehr stark darauf gesetzt haben, die Logistik-LKWs zu bekämpfen mit kleinen Drohnen, mit kleiner Sprengwirkung, aber gegen ungepanzerte LKWs natürlich sehr wirksame Mittel. Und hier sind die Verluste nach oben gegangen bei diesen Logistikfahrzeugen, die dann auch gebraucht würden, wenn man so einen Durchbruch tatsächlich auch nachhaltig dann machen will.
Dann schauen wir mal noch kurz auf Dinge aus Meldungen der vergangenen Tage. Wir hatten vorhin schon mal einen Präsidenten Zelensky, der sich ja enttäuscht vom Westen gezeigt hat. Zelensky hat auch erklärt, dass man immer noch auf polnische MiG-29 hofft. Also ein Flugzeug noch aus sowjetischer Produktion, das von der Ukraine sowieso geflogen wird. Laut Zelensky hat Warschau die Übergabe der Flugzeuge noch nicht genehmigt. Wieso eigentlich nicht? Was ist da los?
Also Polen hat ja bereits wenige Tage nach dem Überfall angekündigt, ich glaube es war die erste Märzwoche, die gesamte Flotte von MiG-29 an die Ukraine abzugeben, weil die Ukraine auch die MiG-29 fliegt, das musste man nicht ausbilden. Dabei im Übrigen auch die von Deutschland aus ehemaligen NVA-Beständen an Polen abgegebenen MiG-29. Das war ein Vorschlag eines Ringtausches. Die Polen sagten, gut, wir geben die gesamte Flotte von knapp 30 MiG-29 an die Ukraine, aber wir brauchen dann den Schutz unseres Luftraums oder die Ergänzung des Schutzes unseres Luftraums. Und darauf hat eigentlich niemand reagiert. Sie haben damals abgezielt auf F-16, also waren eigentlich die Amerikaner gefragt. Man hätte die Polen unterstützen können mit F-16-Flugzeugen aus den USA, weil Polen hat diese Flugzeuge bereits. Oder man hätte den Schutz des polnischen Luftraums in Teilen durch europäische NATO-Flugzeuge sicherstellen können, wie wir es beispielsweise in der Slowakei gemacht haben oder wie es nach wie vor in Rumänien und im Baltikum stattfindet, auf Rotationsbasis. Auf jeden Fall so lange, bis Polen seine F-35 bekommt. Die bekommen ja auch etwa 30, 35 F-35 und da ist das Lieferdatum 2026. Diese Lücke wollten die Polen überbrückt haben und die ist nicht überbrückt worden, konnte von niemandem überbrückt werden und deshalb haben sie jetzt gesagt, ihr habt eine Charge bekommen, das waren 14 MiG-29, den Rest der MiG-29 brauchen wir bis 2026, bis wir tatsächlich neue Flugzeuge haben, um den polnischen Luftraum zu schützen.
Und weil wir bei Polen sind, ich bin auch über eine Äußerung des polnischen Außenministers Sikorski gestolpert. Der meinte, ich sag's mal mit meinen Worten, also eigentlich wäre es ja kein Problem, dass die Ukraine bei polnischen Rüstungsfirmen Waffen auf Kredit kauft und das Geld dann später zurückzahlt, wenn man es hat. Und Sikorski wisse auch nicht, warum man das nicht schon längst macht. Das habe ich nicht ganz verstanden, diese Wortmeldung. Zum einen, weil ich ja davon ausgehe, dass natürlich weiß Gott nicht alles, was der Westen der Ukraine schickt, geschenkt ist. Und zum anderen, weil ja irgendjemand diesen Kredit, mit dem dann die Ukraine bei dem Polen einkaufen gehen soll, weil irgendjemand diesen Kredit ja auch vorstrecken muss. Polen scheint es nicht sein zu wollen, sonst hätte man das ja längst gemacht.
Also das Thema hat nichts zu tun mit den MiG-29, die wir gerade besprochen haben. Hier geht es ja, tatsächlich um Einkäufe bei polnischen Rüstungsfirmen. Es ist so, dass die Ukraine Kredite bekommt und Kredit der Europäischen Union ist ja gerade beschlossen worden von vor nicht allzu langer Zeit und der muss natürlich von der Ukraine abbezahlt werden, aber die Ukraine kann dort einkaufen und das tut sie auch. Sie hat ja eigene Verträge gemacht, auch mit deutschen Rüstungsfirmen. Ich kann es also auch nicht sagen, wie ich das bewerten soll. Vielleicht gibt es mit den polnischen Rüstungsfirmen dort weniger Zusammenarbeit. Vielleicht ist das der Hintergrund der Äußerung. Das kann ich wirklich nicht sagen.
Okay, dann mal wieder Ungarn. Einerseits scheint man sich um Einvernehmen mit der Ukraine zu bemühen. Sicher spielen da die Erdgasbedürfnisse Ungarns eine Rolle. Andererseits fliegt der Außenminister zu einer mutmaßlich pro-russischen Konferenz nach Belarus, um von dort aus EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorzuwerfen, persönlich sie hätte Europa in einen Krieg hineingezogen, der nicht zu gewinnen sei und außerdem sei sie dafür verantwortlich, dass die Rolle der EU in der Weltwirtschaft und in der globalen Politik geschwächt wird. Wie werden Sie denn das? Ist das mehr als eine Replik auf die Standpauke, die Ungarns Regierungschef Orbán in Brüssel im Parlament von von der Leyen bekommen hatte?
Naja, ich sag's mal anders. Ich bedauere, dass so ein Ton zwischen den Bündnispartnern herrscht. Aber wenn man in den Wald reinruft, dann schallt es irgendwie zurück. Von beiden Seiten auch. Das will ich gar nicht nur auf eine Seite beziehen. Aber das ist im internationalen Bereich eben äußerst schädlich, weil es dann gleich auf eine nationale Ebene bezogen wird. Hier die Deutschen, hier die Ungarn, hier die Polen und wie auch immer. Wenn solche Mechanismen und solche Muster übernommen werden, die wir aus der politischen Auseinandersetzung in unseren Nationalstaaten sehen, wenn man das im übernationalen Bereich einer Organisation wie der Europäischen Union betrachtet, dann ist das nur schädlich. Und ich habe ja damals schon gesagt, dass Orbán dort nach Russland und China gereist ist. Das war nicht gut, das war nicht abgestimmt. Aber wissen Sie, was der Herr Borrell dann gemacht hat, der Außenbeauftragte der EU, dass er ein Außenministertreffen von Budapest nach Brüssel verlegt hat, um dort der Regierung, der Ratspräsidentschaft keine Bühne zu liefern. Ich finde das einfach nur kindisch. Und man muss zusammenarbeiten. Man muss immer im Auge behalten, dass Zusammenhalt, das ist, was wir brauchen in internationalen Organisationen wie der NATO und der Europäischen Union. Das ist ein strategischer Imperativ, wie ich immer sage. Und dem muss man eigentlich alles unterordnen und öffentlich versuchen, Wirkung zu erzielen über Twitter oder wie auch immer. Oder wie hier der ungarische Außenminister gar in Minsk solche Aussagen über die Ratspräsidentin zu treffen, die natürlich in der Substanz überhaupt nicht gerechtfertigt sind.
Und Herr Bühler, weil wir in Minsk sind, der belarussische Staatschef, der hat sinngemäß gesagt an die Adresse Russlands und der Ukraine, einigt euch doch auf ein Unentschieden. Also mal abgesehen von dieser seltsamen Wortwahl, Unentschieden. Wie können wir denn eine solche Äußerung werten? Denn das muss man ihm ja schon zugestehen, das ist ja nun nicht ganz auf Putin-Linie, Unentschieden. Hat ihm der russische Außenminister Lavrov ja quasi auch gleich gesagt. Aber dass sich Lukaschenko tatsächlich von Putin absetzt, das ist ja nun auch nicht vorstellbar.
Nein, aber wir haben ja 2,5 Jahre lang gesehen, dass er auch nicht alles akzeptiert, was von Putin kommt. Belarus ist zwar einen Staatenbund eingegangen, schon vor der Zeit Putins mit Russland. Belarus wehrt sich aber, dort vereinnahmt zu werden. Es gibt ein Interview, das Lukaschenko gerade der Zeitung Izvestia gegeben hat. Darin macht er deutlich, dass das weißrussische Volk der Vereinnahmung durch Russland nicht zustimmen würde und es gäbe Krieg. Also es ist sogar noch eine Stufe höher als das, was Sie hier gerade mit dem Zitat Unentschieden bringen, was er da gesagt hat. Also von daher, Lukaschenko passt sehr stark auf, dass er seine starke innenpolitische Opposition unter Kontrolle behält. Und da gibt es ganz offensichtlich für ihn rote Linien, die er nicht überschreiten darf, die er nicht überschreiten will auch. Und das sind die Linien eben Integration nach Moskau oder zu starke Unterstützung dieses Krieges, auch verbale Unterstützung. Und so würde ich jetzt dieses Zitat unentschieden dort werten. Auf der einen Seite nicht für die Ukraine, auf der anderen Seite aber auch nicht zu stark für Russland.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Wir haben heute gar keinen großen Schwerpunkt und die Zeit ist trotzdem schon so weit fortgeschritten. Kommen wir noch fix in die Abteilung Fragen von Hörerinnen und Hörern. Den Anfang macht Jonathan Groth aus Oldenburg. Der hat eine Nachfrage zur letzten Folge. Zitat: In der Folge wird auf einen Anstieg der Bodenkämpfe eingegangen. Ihre Schlussfolgerung, Herr Bühler, war, dass der Bodenkrieg immer intensiver wird. Meine Frage lautet: Könnte ein Anstieg der Bodenkämpfe auch das Resultat von kleineren Angriffsverbänden sein? Es wäre ja möglich, dass die Russen nicht mehr die Entscheidungsschlacht suchen, sondern auf eine Strategie der 1000 Nadeln setzen. Ein Mehr von Bodenkämpfen gibt meiner Meinung nach nicht direkt Aufschluss auf die Intensität der Kämpfe. Zitat Ende.
Ja, ich wollte einfach nur mal die Zahl, die der ukrainische Generalstab jeden Abend rausbringt, wie viele Angriffe es tagsüber gegeben hat, entweder aus der Luft oder eben am Boden, um zu unterstreichen, dass dort keineswegs Ruhe ist, auch an den Frontabschnitten, wo sich nicht viel bewegt, sondern eigentlich ständig Angriffe geführt werden, entweder mechanisierte Angriffe oder eben auch Infanterieangriffe, also durch Soldaten zu Fuß. Und es ist schon was Wahres dran, was unser Hörer da schreibt, also mit den 1000 Nadeln. Ich habe das mit anderen Worten so gesagt, man will die Ukraine mürbe machen. Man will die Ukraine im Prinzip weich kochen, um es mal ganz flapsig auszudrücken, und ständig mit Angriffen belegen. Das hat mit der Intensität weniger zu tun. Also wenn das so rübergekommen ist, dann bezieht die Intensität auf die Zahl, aber nicht auf die Qualität auch der Angriffe. Natürlich ist ein Kampfpanzerangriff unterstützt mit Artillerie und mit Schützenpanzern, der ist in der Intensität viel höher, als wenn das von Soldaten vorgetragen wird, die nur zu Fuß unterwegs sind und mit Handwaffen.
Dann ebenfalls anlässlich der letzten Folge die Frage von Michael Niegel. Längeres Zitat, ich lese vor. In Folge 240 haben Sie dazu angeregt, sich Ihre und die Aussagen von Zeitungsartikeln nach einiger Zeit nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und auf Realitätsnähe zu überprüfen. Da ist mir Ihre Skepsis in Bezug auf den Austausch im Generalstab der ukrainischen Armee eingefallen. Als Stabschef Saluschny von Präsident Zelensky durch General Sirski ersetzt wurde, meinten Sie, dass ein solcher Wechsel, der wohl auch andere Posten betraf, mitten in der heißen Phase eines Krieges hochriskant sei. Wenn ich mich recht erinnere, bezeichneten Sie diese Aktion nicht gerade explizit als Fehler. Dennoch schienen Sie Zweifel zu hegen, ob der in Ihren Augen sehr fähige bisherige Stabschef adäquat ersetzt werden könnte und der Austausch möglicherweise ein schädliches Durcheinander in der Übergangszeit nach sich ziehe. Wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht das sich Durchsetzen des Präsidenten in diesem Fall? War nicht vielleicht der Austausch als Voraussetzung für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sogar notwendig, wenn Zelensky und Saluschny nicht miteinander auskommen konnten? Jedenfalls ist mir als Laie nichts aufgefallen, was auf negative Auswirkungen des Wechsels hindeutet. Im Gegenteil ist mein persönlicher Eindruck, dass General Sirski ein absolut vollwertiger Nachfolger ist und es keine chaotische Übergangszeit gab. Zitat Ende aus dieser Mail von, wie gesagt, Michael Niegel.
Ja, Herr Niegel, gute Frage. Ich habe sie auch selbst provoziert, muss ich sagen. Also ich habe seinerzeit von Möglichkeiten gesprochen, die da eintreten könnten, weil ich weiß, dass Saluschny ein überaus geachteter und beliebter Generalstabschef war. Das hängt mit meinen Kontakten zusammen, auch mit Leuten, die ich mit ausbilden darf, also ukrainische Generalstabsoffiziere. Sirski ist vorher von den Soldaten ganz anders wahrgenommen worden. Das ist teilweise auch seine Persönlichkeit, die unterschiedlich ist zwangsläufig mit der Persönlichkeit von Saluschny. General Sirski stand ja lange für das zu lange Halten von Bachmut. Er ist auch dafür kritisiert worden, als er noch Befehlshaber der Landstreitkräfte war. Es ist ihm aber gelungen, und da haben Sie durchaus einen Punkt, es ist ihm gelungen, von einer statischen Verteidigung zu einer beweglichen Verteidigung überzugehen, die es den Truppenteilen erlaubt, Gelände aufzugeben, wenn die Gefahr besteht, dass die Verluste zu groß werden. Und das war vorher ganz offensichtlich nicht der Fall. Er steht aber auf der anderen Seite auch für den Angriff in die Region Kursk. Hier gibt es durchaus kritische Stimmen, auch in der ukrainischen Armee. Also Äußerungen eines Generalmajors in der letzten Woche, das werden Sie alle gelesen haben, dass der da sagte, dass die Front kollabieren würde. So ist es jedenfalls übersetzt worden und hat weltweit Aufsehen erregt. Aber es ist ja so nicht eingetreten, erstens, sondern es ist ihm auch sofort widersprochen worden, dass es tatsächlich so ist. Das zeigt schon, dass dort auch im ukrainischen Führungskorps unterschiedliche Auffassungen da sind. Das ist vollkommen normal. Aber es ist schon so, wie Sie sagen, dass dort große Auswirkungen nicht eingetreten sind, wie ich damals angedeutet habe. Insofern muss man Einschätzungen immer aus der Zeit beurteilen, in der sie getroffen werden. Heute bin ich schlauer, heute würde ich das vielleicht nicht mehr so bringen, vielleicht nur als theoretische Möglichkeit, aber nicht mit dem Unterton, dass es tatsächlich auch so eintritt.
Jetzt habe ich noch zwei Mails hier liegen, die wir schon, ich sag mal, so ein paar Folgen vor uns herschieben, weil wir sie immer nicht geschafft haben. Ich hoffe, wir kommen heute noch zu allen beiden. Und zwar Ralf Gerard, ich hoffe, ich spreche das richtig aus Antdorf, das ist so ein bisschen südlich vom Starnberger See, der schreibt Folgendes. In der Folge vom 4. Oktober bezeichnen Sie den getöteten Hassan Nasrallah, also den vormaligen Hisbollah-Chef, Hassan Nasrallah im Nachhinein als legitimes Ziel, da er tausende Tote zu verantworten hat. Demnach wäre Wladimir Putin ebenso ein legitimes Ziel oder gibt sich Ihrer Auffassung nach eine andere Bewertung, da es sich bei Russland um eine Atommacht handelt? Im Nahen Osten scheint man sich noch zu trauen, was in der Ukraine als Eskalation angesehen wird. Zitat Ende.
Also zunächst die rechtliche Dimension des Ganzen. Also Putin ist Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte. Er ist Spitze der Befehlskette. Er ist derjenige, der auch Nuklearschläge auslösen kann. Das verdeutlicht nochmal das Wort Spitze der Befehlskette. Insofern ist er ein legitimes Ziel. Das ist die völkerrechtliche Sache, die ist eindeutig. Das Zweite ist, hat man die Fähigkeit auch, und das Dritte ist, hat man auch das Wollen. Also die Fähigkeit ist schon zu bezweifeln, denn natürlich versucht Russland und die Sicherheitskräfte dort, ihren Präsidenten mindestens so gut zu schützen, wie es auf der anderen Seite bei Selenskyj der Fall ist. Selenskyj ist ja mehrfach Anschlägen entkommen. Es waren ja Spezialkräfte auf ihn angesetzt, bereits zu Beginn des Krieges. Also die Fähigkeit, einen solchen Präsidenten, sei es auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dort irgendwie auszuschalten, das ist nicht so einfach. Und damit sind wir beim Dritten, beim Wollen. Und da muss ich sagen, da spielt Atommacht eine große Rolle. Und das ist der Unterschied zu dem anderen Fall, den Sie genannt haben, des Terroristen. Abschreckung funktioniert eben auch andersherum. Also wir sprechen immer nur von Abschreckung aus unserer Sicht, aber auf der anderen Seite werden wir und damit auch die Ukraine werden abgeschreckt von der Tatsache, dass sie eine Reaktion nicht vorhersehen können und möglicherweise auch richtig einschätzen und von daher von solchen Versuchen da Abstand nehmen.
Okay, letzte Frage. Eine Frage zur Bundeswehr, Herr Bühler. Die kommt von Thoralf. Nachnamen sollen wir nicht nennen. Ich zitiere, mein Sohn erzählte mir dieser Tage, dass er mit norwegischen Soldaten gesprochen hat, die in Litauen stationiert waren. Sie berichteten, dass sie mit den Deutschen zusammen üben. Allerdings würden die Bundeswehrsoldaten nie nachts üben, da dies nicht in ihrer Arbeitszeitregelung vorgesehen sei. Die Norweger üben dagegen sehr wohl nachts, während in den deutschen Stellungen dann Geräusche über Lautsprecher militärische Aktivitäten simulieren. Die Norweger verstehen das nicht, da nach ihrer Lehre die meisten potenziellen Angriffe spätestens in der Dämmerung erfolgen und dann am Tag fortgesetzt werden. Zitat Ende. Ich nehme an, dass der oder diejenige, die solche Arbeitszeitregelungen zu verantworten hat, auch gleich so ein Musterschreiben an potenzielle Gegner entworfen hat, doch bitte schön nur tagsüber anzugreifen.
Also zunächst sind die Norweger integriert in ein deutsches Bataillon dort in Litauen. Und ich möchte mal bezweifeln, dass dort die eine Nation nachts und die andere tags irgendwie übt. Das ist für mich ausgeschlossen. Aber natürlich auch bei all solchen Parolen ist auch ein Stück weit Wahrheit dabei. Und es ist in der Tat so, dass wir eine Arbeitszeitverordnung haben seit etwa 2015, 16, so etwa in dem Zeitraum. Man muss aber auch sagen, dass man vorher und insbesondere auch im Kalten Krieg, so wie es als junger Soldat noch erfahren, dass es überhaupt keine Arbeitszeitverordnung gab in irgendeiner Hinsicht. Wenn man zum Beispiel 2 Wochen oder 3 Wochen auf Übung war, durchgehend auf dem Übungsplatz oder auch in freilaufenden Übungen, dann war man von der, vom Wohlwollen seines Bataillonskommandeurs, Brigadekommandeurs abhängig, dass man da 2 Tage Dienstausgleich bekommen hat. Das war natürlich nicht haltbar oder ist in der heutigen Zeit nicht haltbar, schon aus Gesundheitsgründen nicht. Also man muss schon sehen, dass man auch seine Soldaten in die Lage versetzt, die Kräfte dann wieder zu sammeln und dann wieder neu in die Übung einzugehen. Die Regelungen sehen im Augenblick vor, dass wir Dienst, der über die allgemeine Dienstzeit geleistet werden muss, also gerade Nachtausbildung, die muss geleistet werden und die wird auch geleistet, die muss vergütet werden. Und das Problem, das die Kommandeure vor Ort haben, ist, dass sie das in Freizeit ausgleichen müssen, 1:1. Und da muss man also sehr sorgfältig dann auch mit der Zeit seiner Soldaten umgehen und Auftrag und Arbeitszeit dann irgendwie in Deckung zu bringen. Es wäre einfacher und jeder Soldat wird das begrüßen, wenn man das auch in Finanzen auszahlen könnte. Das unterliegt erheblichen Einschränkungen. Das heißt, in der Regel muss mit Freizeit ausgeglichen werden und nicht mit Finanzen. Da gibt es aber Licht am Horizont. Also hier wird es auch Aufweichungen geben. Aber nochmal, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass unsere Verbände genauso wie die Norweger auch nachts üben, allerdings eben vor dem Dilemma im Augenblick noch stehen, das alles ausgleichen zu müssen. Aber ich sage Ihnen, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man sowas sagt. Auch bei den Norwegern gibt es viele Einschränkungen und Regeln, die da zu beachten sind, die in die gleiche Richtung gehen. Da beklagen sich auch norwegische Vorgesetzte über Sachverhalte. Mich erinnert immer dieses Fingerzeigen auf andere Nationen, immer ein bisschen an den Kalten Krieg auch. Wir hatten ja viele Nationen in Westdeutschland stationiert. Und eine Nation war dafür bekannt, dass es durch die Nähe auch sehr gerne am Wochenende alle weg waren. Und dann war immer die Parole, sie haben das Licht wieder angelassen in den Blocks, in den Kasernenblocks, dass man meint, sie sind noch da, aber dabei sind sie schon weg. Also von daher, so ordne ich auch ein bisschen diese Geschichte ein.
Jetzt haben Sie gesagt, diese Arbeitszeitverordnung, die ist 2015, 2016 in die Welt gekommen. Ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, weil ich es natürlich auch nicht mehr alles so ganz genau in Erinnerung habe, wer damals Verteidigungsminister bzw. Ministerin war. Das war Ursula von der Leyen, die sie quasi offenbar in die Welt gesetzt hat, diese Verordnung. Wollen Sie dazu noch irgendeinen Kommentar abgeben oder?
Naja, da muss man die Fakten anschauen. Also es gibt eine europäische Arbeitszeitverordnung, die umgesetzt werden muss in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und das ist in Deutschland nicht erfolgt. Und sie hat das dann umgesetzt und durchgesetzt. Also von daher, der rechtliche Gesichtspunkt ist vollkommen klar, das war umzusetzen. Allerdings, und das betrifft viele Bereiche, wo es so Grauzonen gibt, also typisches Beispiel auch der TÜV, der Bundeswehr-TÜV, der gemacht werden muss, weil die gesetzlichen Bestimmungen es so vorsehen. Man muss in solche Gesetze, die dann für die Streitkräfte gemacht werden, Funktionssicherheitsklauseln mit einbauen. Das heißt, zu definieren, welche Gesetze können bei übergeordneten Sachverhalten, also gerade wie sie im Krieg auftreten können oder in der Vorbereitung bei Übungen auftreten können. Welche können dort vernachlässigt werden zugunsten der Funktion auch der Streitkräfte? Aber das muss aktiv dann auch in das jeweilige Gesetz reingebracht werden und das ist nicht immer der Fall. Und nur dem Vorgesetzten die Verantwortung zu überlassen, dass er eigentlich gegen bestehendes Recht handelt, das kann auch nicht das Richtige sein.
Das war jetzt ein kleiner Appell an die Politik.
Naja gut, das war jetzt die Beantwortung der Frage, die Sie mir gestellt haben.
Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank für all die Mails und Anrufe mit Fragen, Geschichten, mit Lob, Kritik. Wenn Sie der auch auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, es war mir wieder eine Ehre. Wir hören uns in genau einer Woche, also am kommenden Dienstag wieder. Mal sehen, wie traurig oder erfreut dann, ob das Wahlergebnisse sind in den USA. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.